Spektraleffizien, erstens Spektraleffizien hier, was im QAM ist, da die gleichen Symbole die gleiche Bandbreite benötigen, hier gleich bedeutet oder den gleichen Wert hier wie für MPSK. Ja, das heißt, wir haben die gleichen Ressourcen, dass die Symbole in NQM belegen die gleiche Bandbreite wie bei NPSK und daher haben wir die gleiche Spektraleffizienz. So, sie unterscheiden sich aber trotzdem hier in einem sehr wesentlichen Punkt, nämlich wenn man die Spektraleffizienz von NQM und NPSK über dem Carrier-to-Noise-Ratio aufträgt für gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, man sucht sich ein bestimmtes M hier heraus, setzt ihn in die Bitfehlerwahrscheinlichkeit als konstant und legt es die 0 mal B, das ist das Zeitbandbreiteprodukt, fest und sucht dann so lange, für welches Carrier-to-Noise-Ratio dieses erfüllt ist. Ja, das heißt, das trägt man dann in einem Diagramm ein. Das Diagramm, das man hier erhält, schaut dann so aus. Das heißt, hier nur zum Vergleich haben Sie dann auch in die Grenze eingetragen. Hier das RB durch B, also eine Shannon-Formel, das Shannon-Limit. Und die blaue Kurve hier ist die von NQM und die violette hier ist dann für NPSK. Sie sehen, für 2 und für 4 gibt es noch keinen Unterschied hier. Das heißt, aber bis zu 4 habe ich die physikalischen Möglichkeiten der IQ-Konstellation ausgeschöpft und ausgenutzt. Bis dorthin sind sie gleich. Aber wenn ich dann über diese Wert 4 hinauskomme, zum Beispiel für 8, 16, 32 und so weiter und 64, dann unterscheiden sie sich im Bedarf an dem Carrier-to-Noise-Ratio. Ja, das heißt, die spektrale Effizienz ist ja prinzipiell gleich für diese beiden Systeme, aber der Bedarf an Carrier-to-Noise-Ratio ist wesentlich unterschiedlich. Zum Beispiel für 64 haben wir hier in etwa 26 dB. Und für die gleiche spektrale Effizienz benötigen wir für 10 hoch minus 6 hier als Bitfehlerwahrscheinlichkeit schon ungefähr 37 dB, also ein 10 dB Unterschied. Woher kommen diese 10 dB Unterschied oder überhaupt dieser Unterschied, dieser große? Wie kann ich mir das vorstellen, wie kann ich mir das erklären? Woher kommt der Unterschied? Natürlich Formel einsetzen und so lange herumspielen, bis so wie ich das halt gezeichnet habe, oder in MATLAB, da habe ich das durchlaufen lassen, habe den Wert gesucht, wo das auftritt, und den Index gemerkt und habe dann entsprechend das CNR bestimmt. Woher kommt der Unterschied hier? Formeln sind eine Sache, Vorstellung ist eine andere Sache. Ja? Ich lese mir die Vorstellung, woher kommt das? Wenn man sich an das Phasendiagramm denken, das Phasendiagramm anschaut, muss ich vorstellen.
Über die Umstände, die einzelnen Punkte,
die einer zusammen ist. Genau. Ja, das heißt, für MPSK liegen die Punkte viel knapper beisammen als für MQM. Ja, das heißt, für gleiches Carrier-to-Noise-Ratio. Das heißt, dass die rechteckige Gitterstruktur von MQM ist viel effizienter hier, was die Leistung betrifft, die eingesetzte Leistung betrifft, als wie natürlich NPSK. Ja, das haben alle, spielen alle auf dem gleichen Kreis, wir haben die gleiche Sendeleistung. Für QAM haben wir unterschiedliche Sendeleistungen für unterschiedliche Symbole, aber in Summe, im Mittel betrachtet hier, das Carrier-to-Noise-Ratio hier, steigen wir natürlich viel, viel effizienter aus. Ja? Also 10 dB ist schon ein gewaltiger Unterschied hier. Ja? Ein MGI 64 ist kein so besonders großer Wert. Ja? So, Beispiel, Vergleich MPSK und MQAM. Ja, das heißt, wir vergleichen den Bedarf an Carrier-to-Noise-Ratio für eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6 und einer spektralen Effizienz von 6 Bit pro Sekunde. Das ist genau das, was hier eingezeichnet ist, nämlich genau dieser 10 dB Unterschied hier. Ja? Also ein Beispiel, das man hier nur aus dem Diagramm ablesen kann. Oder? So, kohärentes 16 QAM, das heißt, wir rechnen jetzt einmal hier ein QAM-System durch. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Modemverbindung zwischen zwei Computern. Prinzipiell können Sie sich alles vorstellen hier. Modem ist insofern interessant, dass er 16QM was früher mal wirklich gegeben dafür, dass die Detektion der Symbole erfolgt kohärent, ja, damit ich hier die einzelnen Punkte sehr schön detektieren kann. Und empfängerseitig haben wir ein Carrier, der Noise Ratio von 24 dB. Ja? So, bevor wir jetzt das Beispiel rechnen oder uns anschauen, wie man dieses rechnet, Carrier to Noise Ratio, bitte EB zu N0 und so, wenn ich hier das jetzt da mal ganz grob gleich setze. Ja? Wir wissen von Basisbandmodulation her, es gibt drei verschiedene, oder diesen großen Ganzen zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder antipodale Signalisierung, das heißt, wo ich die beiden Punkte links und rechts symmetrisch darstelle bei der Entscheidung, on-off-keying, wo einer überhaupt null ist, und orthogonal, ja, wo die anderen halt so entsprechend im gleichen Abstand nur 90 Grad verdreht halt liegen. Ein Wert, den ich mir immer merke, ist der für bipolare Übertragung. Und zwar bipolare Übertragung, also binäre bipolare Übertragung, ein SNR oder eine B zu N0 von 10 dB liefert in etwa eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 3. So einmal über den Daumen gepeilt. Das ist immer so ein kleiner Richtwert. Wenn man so orthogonal ist, muss er 3 dB mehr investieren, wenn ich die gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit bekomme an dem SNR. Ja, das heißt, wenn man 10 dB ungefähr 10 hoch minus 3. Ja, jetzt haben wir hier aber in etwa 24 dB. Ja, das ist schon beachtlich mehr. Wir haben natürlich auch, wie wir dann sehen werden, auch ein bisschen bessere Bitfehlerwahrscheinlichkeit und natürlich eine höhere spektrale Effizienz. Aber die spektrale Effizienz generell, indem ich viele Signalpunkte irgendwie, man es geht natürlich halbwegs optimal, zum Beispiel in so einer MQM-Struktur verteile und so sagt, das sind die Zustände des Trägers drinnen, das frisst natürlich schon viel an Carrier-to-Noise-Ratio. Ja, das heißt, Carrier-to-Noise-Ratio von 24 dB oder teilweise noch ein bisschen mehr, oder ist gar nicht so wenig. Das heißt, wir sind da in einem Bereich, sind da von 10 in etwa weggekommen, also ein bisschen mehr wie 10 da halt. Aber Sie sehen hier, da geht schon gewaltig nach oben und das ist ein dB-Maßstab. Also aufpassen, immer um 3 dB mehr bedeutet eine Verdoppelung. Ja? Sagt man immer so locker, naja gut, 3 dB mehr oder 10 dB Unterschied. Ne? Also das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Das muss man immer irgendwie ein bisschen bewusst werden. Das heißt, wir haben hier ein Carrier to Noise Ratio von 24 dB. Ja? Weil die Beispiele sind großteils aus dem Buch von Glover Grant entnommen worden und die Beispiele finde ich insofern sehr zielführend, dass sie auch mit Werten operieren, die durchaus typisch sind. Ja, also keine irgendwie theoretisch konstruierten Beispiele, sondern schon ein bisschen realistischere Annahmen hier verwenden. So, was suchen wir? Die spektrale Effizienz, und zwar welche maximale spektrale Effizienz erreicht werden kann, wenn wir hier für Intersymbolinterferenz freies 16QAM hier so als Modulationsformat verwenden. Intersymbolinterferenz frei ist etwas, was wir immer fordern. Man muss es nicht explizit immer erwähnen, aber ich versuche die Bedingungen immer auch ein bisschen mit zu inkludieren. So, welche Symbolfehlerwahrscheinlichkeit ergibt sich? Und zwar die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit ausschließlich durch die Kanalstörung, das heißt durch das Rauschen. Keine Verzerrungen oder sonstige Dinge oder keine nichtlinearen Einflüsse, die irgendwie der Leistungsverstärker haben könnte und so. Und dann entsprechend von der Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, welche Bitfehlerwahrscheinlichkeit wir erhalten. Wir setzen natürlich wieder voraus hier Gray-Kodierung. So, wenn ich eine davon habe von den beiden, ist die andere nur mein Klag, sozusagen. Ne? So, wie der Sachverhalt jetzt mal analysiert, wir haben mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung, Modulationsformat haben wir 16QAM, wir setzen Nyquist-Impulse voraus, das heißt keine Intersymbolinterferenz, wir haben einen sinusförmigen Träger, also Bandpassmodulation, so 16QAM, Gray-kodiert. Ne? Wir haben permanentes AVGN, und wir messen ein Carrier-to-Noise-Ratio von 24 dB. Und zur Detektion verwenden wir Matched-Filter-Detektion mit Schwellwertentscheidung und ein kohärentes Verfahren. Das heißt, wir machen Trägersynchronisation, und zwar perfekte Synchronisation hier in Frequenz und in Phase. Ja, das heißt, es setzt das Ideal voraus. So, das sind die Angaben. So, die Lösungsstrategie einmal immer das erste Mal einen Überblick verschaffen, Blockschaltbilder, Signalflussdiagramme, Phasendiagramme, also einmal ein bisschen zusammenstellen, was ein bisschen grafisch ist. Dann, welche Symbole sind involviert? Mit dem Phasendiagramm natürlich sehe ich auch hier, wie die Symbole dann ausschauen, wenn möglich oder wenn es irgendwie Sie das Wichtige achten an, irgendwelche Skizzen, die sowohl die Zeitbereiche oder die Zeitsignale betreffen oder irgendwelche Spektren oder dann entsprechend vielleicht einmal das Augendiagramm. Die spektrale Effizienz für Intersymbol interferenzfrei, das heißt, wir haben hier einen Bandpassbereich, brauchen wir ein T0 mal B von 1. So, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit hier, wobei hier mal eine andere Formel verwendet wird, also nicht eingesetzt in die Fehlerfunktion, sondern wir verwenden hier für die Fehlerfunktion eine Näherungsformel, nur damit Sie einmal sehen, dass hier auch Näherungen existieren. Die Bit Error Probability ist heute die Symbol Error Probability, hat kein Problem mehr, da gibt es eine sehr einfache Beziehung dazwischen. So, der Überblick, Architektur, wir haben Sender, wir haben Empfänger, wir haben Bandpassmodulation, hier haben wir ein 16QN-Signal, das wir hier senden, am Kanal haben wir ein permanentes AVGN hier und am Empfängerseite, also Detektorseite, kann man Carry to Noise Ratio von 24 dB. Weiters verwenden wir noch mit Filterdetektion hier. Das ist hier eine Skizze, I- und Q-Kanal ist hier leider nicht mehr dazu geschrieben worden, halt für die, das Konstellation-QM-Diagramm hier, Nyquist-Bedingung, faire Quelle vorausgesetzt. Ja, das heißt, wenn wir keine faire Quelle voraussetzen, können wir so und so Niveaus rechnen, weil alle unsere Gleichungen auf dieser Annahme hier basieren. So, gesucht ist hier die spektrale Effizienz und die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit und die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, wir haben Modulationsformat vorgegeben, wir haben das Carry to Noise Ratio vorgegeben, wir kennen die Störung, wir setzen die Intersymbol-Interferenzfreiheit voraus und fragen, für diese Angaben, welche spektrale Effizienz ergibt sich hier, dass wir ein Carry-to-Noise-Ratio haben, ist das schon ein kleiner Indiz dafür, wie ich hier mit diesem da hier umgehen kann. Und dann natürlich, an Kistorow, kann ich auch diese da dann inkludieren. So, Symbole, Zeit und Frequenz darstellen, hier zu wiederholen aus dem Kapitel Optimierung. Wir sehen hier, die Fourier transformiert sind hier, die Impulsantworten entsprechend hier, indem man hier die einzelnen Impulse uns anschaut für ein bestimmtes Alpha, also einen bestimmten Roll-Off, Alpha gleich 0 oder Alpha gleich 1 hier, und Sie sehen, wie sich halt dann entsprechend diese Impulse hier verhalten. Das heißt, wir haben hier ein T0 mal B von 1, weil wir hier im Bandpassbereich sind. So, wie schaut das Augendiagramm aus oder wie können Zeitverläufe ausschauen für den Realteil und für den Imaginärteil? Diese Diagramme natürlich sind bei der Prüfung eher nicht dabei, sondern ich habe sie hier inkludiert, damit Sie die Zeitverläufe und das alles ein bisschen wiederholt hier noch einmal sehen. Das heißt, wir haben hier vier Stufungen drinnen, entsprechend diesen zwei Bits in dem I- und dem Q-Kanal mit 1 oder plus minus 1 und plus minus 3, entsprechend dem Konstellationsdiagramm oder dem Phasendiagramm. Da gibt es halt irgendwelche Verläufe dazwischen, da muss man natürlich eine bestimmte Bitfolge vorgeben, hineinfiltern, seriell parallel wandeln, damit man zu diesen Diagrammen hier kommt und hier entsprechend dann das Augendiagramm. Ja, das heißt, wir haben hier wieder, hier ist die Nulllinie, wieder 1 und 3 oder minus 1 und minus 3. Das heißt, da sind sozusagen unsere Abstufungen im, und zwar hier der Realteil für den Imaginärteil gilt natürlich dasselbe, hier im Konstellationsdiagramm. Ja, das heißt, wenn wir es anschauen hier und da eine bestimmte Kurvenform hier, Alpha ist gleich 1, hier vorgegeben und damit haben wir hier diese Überwindung hier für das Augendiagramm. Ja, Sie sehen eine schöne Öffnung hier, das heißt, wir haben ja keine Störung, oder? Die sind ohne Störung gezeichnet, oder hier, und damit haben wir hier eine schöne Augenöffnung, entsprechend den Stufungen im Modulationsformat drin. So, die spektrale Effizienz. Spektrale Effizienz hier mit dieser Formel, ich denke, jetzt wird es bald jeder auswendig wissen, diese Formel. die spektrale Effizienz ist gegeben, wenn ich hier ein H von 1 voraussetze, damit Sie mal die Einheiten sehen hier, und hier Symbolrate bezogen auf die Bandbreite, die ich hier investiere. Wenn ich dann natürlich das H mit berücksichtige, dann habe ich die Entropie dabei und das brauche ich hier, da ich ja mehrere Bits hier übertragen möchte und Entropie hier natürlich einen größeren Wert haben muss. So, dabei die spektrale Effizienz kann ich nur natürlich über die Entropie erhöhen, die Bandbreite ist vorgegeben und das RS, oder, das haben wir hier entsprechend unseren Zeitverläufen angenommen. So, das heißt, wir haben ein T0 mal B da drinnen. Das ist hier 1, das heißt, die Entropie hier und die spektrale Effizienz entspricht der Entropie. Unsere Entropie hier wissen wir, dass die spektrale Effizienz generell ist der gleiche Wert hier für NPSK wie für NQM, das heißt, dem LD von M entspricht. Ja? Das heißt, wir haben ein LD von 16, um 16 Punkte irgendwie, und die 16 Punkte können eindeutig adressiert werden durch 4 Bit hier. Bei spektraler Effizienz bezieht sich natürlich auf die Bandbreite und hier natürlich auf die Zeit, das heißt Bit pro Sekunde pro Hertz. Ja, das heißt eine spektrale Effizienz von 4. So, die Mythos-Bedingung, die haben wir hier gesetzt natürlich. So, die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit nach der Formel hier, Sie sehen hier die Beispiele, dass sie nicht besonders gut sind oder besonders gut geeignet sind für irgendwelche Prüfungen. Da müsste ich hier halt diese Gleichung hier angeben und dann entartet das in eine Einsatzübung. Das heißt, es ist relativ schwierig hier Beispiele zu finden, die irgendwo sinnvoll sind, wo man ein bisschen was Nachrichtentechnisches zu denken hat oder zum Rechnen hat und nicht in eine Einsatzübung entartet, wo man hier spektrale Effizienz und höherwertige Modulationsformate uns anschaut. Ja? Auch aus dieser Sicht hier können Sie mal überlegen, welche Beispiele überhaupt gegeben werden könnte. Ja? Entweder ist der Aufwand sehr groß oder man muss alles angeben, dann hat es auch relativ wenig Sinn. So, wenn ich das hier einsetze, das ist jetzt eine Näherungsformel, die wir von früher her kennen, dann erhalte ich hier diesen Ausdruck. So, und jetzt werden wir diese Fehlerfunktion einmal durch eine Näherung hier ersetzen. Das heißt, wenn das Argument da drinnen größer wie 4 ist, dann gibt es diese Näherung als 1 minus e hoch minus x Quadrat bei Wurzel pi und x, das da drinnen steht. Ja? So, das heißt, wenn ich diese Näherung hier verwende, dann sehen Sie hier, wir haben eine Schnittfehlerwahrscheinlichkeit hier, eine Symbolfehlerwahrscheinlichkeit von 2 mal 10 hoch minus 12. Ja, das heißt, wir haben Carrier Noise Ratio von 24 dB gehabt und haben hier natürlich eine relativ gute Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, die wir hier bekommen. Das heißt, diese Näherung hier, bei der Näherung muss man aufpassen, vor allem wenn hier Bitfehlerwahrscheinlichkeit in dieser Größenordnung von 10 hoch minus 12 zu erwarten sind, braucht man natürlich schon eine relativ gute Näherung. Ja, besser ist natürlich hier, wenn Sie die Tabellen verwenden. Ja. Tabellen gibt es in ausreichender Form. Die Tabellen bekommen Sie auch bei der Prüfung mit. Manche Werte sind nicht drauf, das heißt, die Tabelle ist nicht ganz vollständig auch, und dann bekommen Sie die Näherung, ja, für diese Dinge, oder? Um sich das auszurechnen, oder der Wert ist in der Tabelle entsprechend inkludiert. Ja, das heißt, die Fehlerfunktion ist immer hier mit einer Tabelle verbunden. So, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist dann wieder sehr einfach, das heißt, Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert durch LD von M. Ja, und dann haben wir hier sozusagen eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 5 mal 10 hoch minus 13. Und es ist natürlich logisch, dass die Bitfehlerwahrscheinlichkeit kleiner sein muss wie die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. Da man ein Bit umfällt, das automatisch einen Symbolfehler impliziert. Das heißt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist die, die noch besser ist, natürlich als die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit. So, Simulation, kohärente 16 QAM. Gleicher Sachverhalt, Modemverbindung zum Beispiel von zwei Computern hier, Detektion der Symbole erfolgt kohärent, gesucht ist ein MATLAB-Skript für die Simulation. So, dieses MATLAB-Skript habe ich Ihnen abgenommen sozusagen, wir haben leider nicht die Möglichkeit, dass wir wirklich ein paar MATLAB-Simulationen machen. Hier, das heißt, wir haben hier wieder die gleiche Darstellung oder die gleichen Anforderungen, die wir im vorherigen angegangenen Beispiel hier gesehen haben. So, wie simuliert man so ein System? Genauso wie wir das vorher gesehen haben. Man hat jetzt nur mehr Symbole. Ja, das heißt, ob es jetzt 2 Symbole sind, 4 Symbole sind, 8, 16 oder wie immer, ist es kein großes Problem, hier dieses auch in einem Matlab-Skript hier abzusetzen. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche hier einen Zufallszahlengenerator. Ja? Das heißt, da muss irgendwo, bevor ich die 16 QM-Symbole machen kann, müssen 4 Bit hineingefüttert werden. Ja? Das heißt, 4 Bit bestimmen einen Punkt von diesen 16 hier in diesem Diagramm. Das heißt, ich brauche hier 4 Bits. Das heißt, ich habe hier einen Zufallszahlengenerator, der 4 mal eine der Nulli-Variable liefert. Ja, das heißt, wie macht man es ja bei einer Nulli-Variable, einen Zufallszahlengenerator? Was ist das überhaupt für ein Zufallszahlengenerator? Die Detoklet verteilt. Also ein gleich verteilter Zufallszahlengenerator, den haben sie überall zur Verfügung. Also es gibt kaum Programmiersprachen, die kennen, einen schönen gleich verteilten Zufallszahlengenerator haben, der die Basis für sämtliche andere Zufallszahlengeneratoren ist. Und wie macht man sich jetzt eine binomische Variable, wenn der Zufallszahlen im Bereich von 0 und 1 liefert?
Gerade und gerade Zahlen.
Sie können einen Wert von 0,345892. Und Sie können dann wieder beim nächsten Mal sagen, wir haben einen Wert von 0,0278, von 9,8999 irgendwas. Auf und ab, und man teilt das Intervall in der Mitte, sagt das größer, 0,5 oder kleiner. Ja? Das, dann haben Sie natürlich auch zwei gleiche, sehr schöne, aufgrund der Gleichverteilung auch wirklich von einer fairen Quelle. Ja? Das, das muss über längere Zeit gesehen natürlich oben und unten gleich oft vorkommen, das heißt faire Quelle, ja, für 1 oder 0. Und das Ganze mache ich aber jetzt nur 4-mal. Ja? Das heißt, ich habe hier 4 Bits drinnen. Man kann es auch noch anders machen, man kann es in 4 Teile teilen, dann kann das entsprechend dann in 16 Teile teilen dann zu. Gut, aber 4 Bits einfach zu erzeugen, ist das Kaskadieren von Einzelbits ist immer am besten. So, jetzt füttere ich diese 4 Bits hier hinein, mache meine QM-Symbole. Ja, da steht was hier drin, 1, 0, 1, 1 oder so, und das entspricht eindeutig einem Punkt von diesen 16 Punkten hier, die ich hier in dem 16 QM-System habe. Wobei sie beliebig nummerieren können, von links oben beginnen, so wie Sie Zeilen lesen, in diesem Diagramm hier, als ein Symbol bis entsprechend dann zum Symbol 16. Ja? So, das heißt, Sie wählen ein Symbol aus, dieses Symbol ist charakterisiert durch durch einen Betrag und durch einen Winkel. Ja? Im Wesentlichen, das heißt, oder eine I- und eine Q-Komponente. Ja? Das heißt, kann drinnen stehen, dass Sie die X-Achse können Sie variieren, plus 1, plus minus 1, plus minus 3 und auf der Y-Achse entsprechend auch. Das heißt, Sie haben irgendeinen Wert, oder? Und das ist Ihr Symbol. Ja, das heißt, da steht dann irgendein Wert, das ist einmal plus 1 und hier steht 3 oder so. Ja, dann habe ich den, da oben liegt also der zweite von rechts, sozusagen, wenn es ein Fußballfeld hier organisiert. So, das heißt, diese beiden Werte, das heißt, dass I und Q-Komponente ist, und I und Q-Komponente sind die physikalischen Trägerfunktionen einer rotierenden Schwingung, das heißt eines oszillatorischen Vorgangs. Das heißt, ich brauche für beide Richtungen, für I- und Q-Komponente, natürlich noch eine Störung. Ja? Daher erzeuge ich mir hier eine gaussische Zufallszahl, und zwar 2 Stück davon. Ja? Das heißt, über hier kann das natürlich simulationstechnisch in einen Generator zusammentun, und erzeuge mir halt 2 Variablen und halt hier immer eine gaussische mittelwertfreie Variable einer bestimmten Standardabweichung dazu, die halt entsprechend im SNR erhalten wird. So, damit habe ich 2 Eingangskomponenten hier, eine I-Komponente und eine Q-Komponente hier, ja, für Receive, die in den Detektor hineinkommt. Ja, das heißt, ich habe hier mein Signal, hier einen Vektor, das Sie vorstellen können, da gibt es eine I- und eine Q-Komponente, werden vektorell dazu addiert und dann schaut er irgendwie anders aus, kürzer, also ein bisschen oder länger entsprechend dann, und dann fehlt der Detektor dann dieser Punkt in irgendein Entscheidungsgebiet. Ja? Und in welchem Entscheidungsgebiet, was das fehlt, für dieses Symbol entscheidet er sich dann. Ja? Das heißt, er entscheidet sich dann für ein Symbol, dieses Symbol korrespondiert wieder mit 4 Bits und das wird da hineingefügt. Das heißt, ich kann jetzt einmal vergleichen, ob das Symbol, das ich hier erzeugt habe und übertragen habe durch die Störung, gestört wurde und nicht mehr das gleiche Symbol ist, also ein Fehler, Symbolfehler aufgetreten ist, oder ein Nichtwert dann entsprechend, dann wird der Symbolfehlerzähler eben nicht erhöht. Und dann mache ich natürlich auch noch einen Vergleich dieser 4 Bits mit diesen 4 Bits. Ja? Und so komme ich zur Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja? Und muss halt auszählen dann, das heißt, das können, wenn kein Fehler passiert, stimmen alle natürlich überein. Sobald ein Symbolfehler passiert, kann natürlich entweder 1, 2 oder 3 falsch sein da drinnen. Und entsprechend erhöht sich dann halt auch mein Bitfehlerzähler. Ja? Das heißt, ein Symbolfehler kann bis zu 3 Bitfehler bedeuten. So, ja, das ist unser Konstellationsdiagramm, das wir hier schon öfters gehabt haben. Das heißt, wir haben da zum Beispiel 1 und 3, das wäre der Punkt, den wir hier senden, durch Störung wird der irgendwie da in einen anderen Bereich zerlegt. So, das war jetzt einmal zu viel. Wir erzeugen uns hier unser Signal, das habe ich bereits erklärt. Wir erzeugen uns unseren Fehlervektor, unseren Störvektor so. Und ebenfalls in I und in Q-Komponente, das ist eine komplexe Größe, da brauche ich auch 2 Anteile, hier 2 Anteile, und das ist dann unser Eingangssignal hier, entsprechend durch Addition der Einzelkomponenten, diese I-Komponente mit der I-Komponente. Andere Einflüsse, die irgendwie die Phase verzehren sollten, werden nicht berücksichtigt. So, die Entscheidung wird aufgrund, genauso wie bei der binären Entscheidung, aufgrund einer Metrik getroffen, Metrik klingt immer gut. Im Wesentlichen ist nichts anderes als eine Distanz. Das heißt, ich habe einen Punkt in einer komplexen Ebene und bestimme mir alle Abstände zu legitimen Symbolwerten, also Symbolpunkten. Ja, das heißt, wenn man gleich die nächste, so, das wird das Ergebnis hier simuliert und theoretisch, da oben passt es natürlich nicht so besonders toll, das heißt, da ist natürlich aufgrund der schlechten Idee zu Null hier natürlich ein bisschen verfälscht hier. Und da geben wir dann schon die Werte aus. Also da passt es noch am besten da drinnen. So, das Beispiel einigermaßen verstanden worden. Ja, wir haben gestern auch so ein Beispiel gehabt mit den Entscheidungsgebieten. Ja. So, die Entscheidungsgebiete hier sind die da drüber liegen. Ja, das heißt, der Punkt liegt genau in der Mitte da drinnen. Wenn ich irgendeinen Wert hier habe, dann entscheide ich mich für den, weil der am nächsten liegt. Wenn er da hier liegen würde, würde ich mich für den da entscheiden. Ja, das heißt, ich brauche irgendeinen Wert hier, zum Beispiel den, dann muss alle Entfernungen zu allen Punkten ausrechnen und dann bestimmen, welche ist die kürzeste Distanz. Das ist die sogenannte Metrik. Ja, da kommt der, wird das getroffen. Da. So, kohärentes MQM-System. Das heißt, wir haben ein NQM-System hier, wobei wir die gleichen Annahmen hier treffen, wie Beispiel NTSK. Ja, wir haben die gleichen Angaben schon einmal durchgerechnet, allerdings für NTSK. Ja. So, das heißt, jetzt wollen wir uns das anschauen mit den gleichen Angaben, gleichen Voraussetzungen, gleichen Bedingungen, nur ein anderes Modulationsformat. Wie ändert sich hier der Bedarf oder die Ressourcen, die das Modulationsformat bedient, im Wesentlichen spektrale Effizienz und Leistung, Sendeleistung oder Carrier-to-Noise-Ratio, das wir haben. Und dann können Sie nämlich mit dem NTSK-Beispiel vergleichen. So, gleiche Anforderung hier, minimales Carrier-to-Noise-Ratio. So, wir haben wieder Punkt-zu-Punkt-Verbindung, NQM, minimale Bitrate sind 900 Kilobit pro Sekunde. Wir haben sinusförmigen Träger, 2 hoch n Symbole, rekodiert, Bandpass, permanentes AVGM, Kanalbandbreite von 120 kHz, Matched-Filter-Detektion mit Schwellwertentscheidung, kohärente Detektion und die Bit-Error-Probability soll kleiner als die 10 hoch 6 sein. Perfekte Synchronisation, gehen wieder so vor, Überblick, Korrekturrechnung, Berechnung des Carrier-to-Noise-Ratio. Das ist der Vorgang der Konstruktions- Gang sozusagen, der Rechenweg ist genau gleich wie beim anderen, lediglich die Formeln ändern sich hier für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja. So, das gleiche Diagramm als wie für NTSK, nur ist das Signalkonstellationsdiagramm, wo die Punkte bei dem Kreis liegen. Hier sind die Punkte in einem rechteckigen Raster angeordnet und haben so eine bessere Möglichkeit hier mit weniger Leistung die gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu erreichen, dass sie nicht auf einer Ortskurve in Form eines Kreises liegen. So, gesucht ist wieder das N, gesucht ist das K. Carrier dann alles rechnen. So, gleicher Berechnungsvorgang, das heißt über die Symbolrate, die 1 durch die Symboldauer entspricht, errechnet mir die Bandbreite, das heißt, wir haben hier eine Symbolrate, die kleiner gleich 120 Kilobot oder Kilosymbole pro Sekunde sein soll und dafür erhalten wir eine benötigte Entropie von 7,5 Bit pro Symbol. Genau gleich, wie wir das vorher hatten. Ja. Bis jetzt ist ja noch kein Modulationsformat involviert. Bis jetzt haben wir ja nur die Entropie ausgerechnet. Das heißt, wir entscheiden uns genauso wie beim anderen Beispiel hier für ein H von 8. Ja, das heißt, wir haben hier ein H von 8 und entsprechend dann 256, wenn wir 2 hoch 8 hier nehmen, also 256 Signalpunkte, hier entsprechend diesen 8-Bit hier. So, die Korrekturrechnung wieder, das heißt, wir haben hier das 8, eingesetzt haben wir 112,5 Kilobot, ein neues T0 und natürlich ein neues Produkt, das unsere Bedingungen auch erfüllt, nämlich ungefähr den Wert 1 liefert, also 1,067 hier. So, und jetzt unterscheidet sie sich natürlich von dem anderen Beispiel aufgrund der Bitfehlerwahrscheinlichkeit, aufgrund der anderen Signalkonstellationen, des Signaldiagramms hier. Das heißt, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit hier ist Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert hier durch den LD von M. Das heißt, wir haben hier die Formel für die Symbolfehlerwahrscheinlichkeit, da ist das LD von M drinnen. Das heißt, Symbolfehlerwahrscheinlichkeit dividiert dadurch. Jetzt ist es mehr oder minder das, was ich vorher angekündigt habe, eine reine Einsatzübung, alles ist einzusetzen und ich erhalte hier ein Character Noise Ratio in dB ausgedrückt von 32,26 dB. Das heißt, das Beispiel unterscheidet sich lediglich von NPSK durch eine andere Formel für die Bitfehlerwahrscheinlichkeit. So. Große Erkenntnis oder das Ziel dieses Beispiels war es hier, die beiden Modulationsformate zu vergleichen. Das heißt, wir haben hier 256 BSK und 256 QAM. Der Bedarf von Carrier to Noise Ratio hier war einmal für MQM nur 32 dB und einmal haben wir 48 dB gebraucht für NPSK. So, noch einmal die Frage, und warum ist das ein großer Unterschied? Wettercheck-up.
Rechteckförmige Raster, bessere Möglichkeiten bitte.
Rechteckförmige Raster, spektral effizienter, die Symbole oder die Symbole überträgt, als wie MPSK, wo alle auf einem Greif sind. Gut, also, die nächste Modulation ist Voltage Partial Response. Das wird hier in der Vorlesung nur erwähnt, da wir hier auch bei den Basisbandformaten oder dann im Kapitel Optimierung dieses Format hier nicht behandelt haben. Das heißt, Partial Response Signaling verwendet eine Struktur, die relativ effizient ist. Und der Aufgabe, dass es hier schön die Orthogonalität etwas verletzt. Das heißt, wir haben hier die spektrale Effizienzen hier für Basisband gleich dem für Bandpass. Ja, das heißt, wir haben hier einen Verlust an 3 dB aufgrund des doppelseitigen Spektrums, das, wenn wir hier vom Basisband auf Bandpass wechseln, aber zugleich einen Gewinn um den Faktor 2 bei der spektralen Effizienz. Hier entsprechend hat er diesen 2 Bit pro Sekunde pro Hertz. Das heißt, die 3 dB, die wir verlieren, haben wir auch wieder hier zurückgewonnen. Oder entsprechend einen Faktor 2, das gleichbedeutend mit diesen 3 dB. So, wir müssen hier entsprechend ähnliche Struktur, wie wir das bei den anderen haben, also IQ-Struktur, serielle Parallelwandlung, und hier drinnen ist der große Unterschied, da drinnen stehen die vorkodierten binären hier, zweiwertigen hier Symbole oder die Pulsformen drin. Da ist wieder alles gleich dann entsprechend den anderen Symbolen. Und das wäre zum Beispiel hier das Signalkonstellationsdiagramm. Aber wir haben auch dieses Format hier nicht im Basisbandbereich behandelt, daher auch hier nur kurz die Erwähnung dafür. So, das habe ich bereits erklärt. Ja? Weil ich hier durch doppelseitiges Spektrum, ja, das heißt von Basisband auf Bandpass. Ja? Habe ich hier einen Faktor 2 dazwischen. Und den Gewinn, den ich erhalte hier durch die spektrale Effizienz hier, entsprechend also von den Partial Response Signalen hier, indem ich hier gleich, also hintereinander übertrage und daher die Orthogonalität verletze. Ja? Das heißt, etwas mehr für gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit mehr SNR investieren muss, aber für die spektrale Effizienz hier einen Gewinn von 2 habe, geht der dann wieder weg mit den 2 Faktoren, den ich hier investiere. Ja, das heißt, ich bekomme einen Faktor 2 aufgrund des Precoding und ich verliere einen Faktor 2 aufgrund der Bandpassmodulation. Ja, und damit habe ich gleich die spektrale Effizienz. Natürlich für die Bandpassverfahren ist es natürlich schon ein Gewinn im Vergleich zu den anderen. Aber ich muss auch mehr an, so wie bei den nicht kohärenten Verfahren, mehr an SNR investieren für gleiche Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ja, das heißt, die spektrale Effizienz ist günstig, Bitfehlerwahrscheinlichkeit ist wieder schlechter. Ja? Also das ist schon ein Unterschied. Ich sehe leider spektrale Effizienz und Bitfehlerwahrscheinlichkeit nicht in derselben Gleichung, nicht in derselben Darstellung. So, Minimum Shift Keying. Also das Minimum Shift Keying wird dadurch motiviert, indem wir eine bestimmte Erkenntnis gehabt haben bei OQBSK, ja, also Offset QBSK oder Staggered QBSK. Was war da der große Unterschied zwischen QBSK und Offset QBSK? Wo haben Sie die unterschieden? Genau, das heißt, es hat durch die Umsortierung des Q-Kanals im Vergleich zu konventionellen QPSK, das heißt, haben wir nur Zeitverschiebungen von immer einer Tippdauer, nicht einer Symboldauer inkludiert, das heißt, es kommt zu öfters zu Phasenwechsel, aber es kommt nur zu 90 Grad Phasenwechsel, also zu keinem 180 Grad Phasenwechsel mehr. Das hat uns den Vorteil gebracht, wenn wir nicht linearen Kanälen übertragen, mit der Einhülle und so weiter, haben wir das gestern, glaube ich, relativ gut besprochen. Das andere ist natürlich auch, also einen schnelleren Abfall am Rand des Spektrums. Ja, das hat mit 1 durch F der 4 dann uns das gebracht im Wesentlichen. Ja. Das heißt, wir haben einen schnelleren Abfall gehabt und natürlich mit Nichtlinearitäten besser umgehen können. Warum? Weil die Einhüllende etwas konstanter war. Ja. So, das heißt, wenn hier die Idee, dass die 180 Grad Phasensprünge nicht mehr auftreten, sondern nur mehr 90 Grad Phasensprünge möglich sind, wenn wir die ein bisschen weiterentwickeln, dann könnte man sagen, naja, bis jetzt haben wir immer sprungförmige Übergänge gehabt, von einem Zustand zu einem anderen Zustand. Wie ändert sich das, wenn ich nicht springe, sozusagen von einem Punkt zum anderen, sondern einen kontinuierlichen Übergang hier habe? Ja, dann sind wir sozusagen hier bei der Entwicklung hier von Minimum Shift Key. Das heißt, die Weiterentwicklung dieser Idee, das heißt ja, abrupten Phasenübergänge zu verschleifen. Ja, jetzt sozusagen, wenn wir hier bei dieser Idee sind, die sicherlich erfolgversprechend ist, weil es bei Offset-QBSK auch schon funktioniert hat. Dann gibt es natürlich noch eine Variationsmöglichkeit, ob diese Übergänge jetzt mit gleichförmiger Geschwindigkeit gehen, ob sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit von einem Punkt zum anderen gehen. Und dann gibt es eigentlich, wenn man genau ist, gar keine Punkte mehr, sondern weil alles irgendwie in Bewegung ist. Die große Gruppe, wo die hier hingehört, sind die sogenannten Continuous Phase Modulation, oder CPM. Ja, das heißt, das ist eine eigene Gruppe, gibt es viele, viele Möglichkeiten dafür. Ein exzellentes Buch, glaube ich, ist von Aulin Sundberg geschrieben worden über Continuous Phase Modulation, also ein Klassiker, der, glaube ich, auch schon 20 Jahre bald alt ist oder so, so ungefähr hier. Ist die Zeit, wo das CPM entwickelt wurde und wo man sich hier Gedanken gemacht hat. Ja, aber wichtig ist hier mal zu verstehen, wie das Ganze motiviert wird. Ja, das heißt, die Entwicklungsgeschichte hier ist jene, dass sie von abrupten Übergängen zu kontinuierlichen Übergängen kommen. Warum? Weil das von QPSK auf Offset QPSK ebenfalls einen Vorteil gebracht hat bezüglich Nichtlinearitäten und natürlich bezüglich des schnellen Abfalls am Rand des Spektrums. Ja, damit können Sie Teilnehmer ein bisschen dichter packen im Frequenzbereich. Ja. Sie können sich natürlich vorstellen, dass es jetzt immer komplizierter wird. Ja, das heißt, bis jetzt war alles relativ einfach und so, wir haben gerade einen Q-Kanal gehabt, durch diese Übergänge, diese kontinuierlichen Übergänge, gibt es mehrere Variationsmöglichkeiten, wie man diese gestaltet, zeitlich gestaltet und daher auch entsprechende Filter, die diese Impulse hier formen, sind ebenfalls etwas komplizierter. Das heißt, es gehört auf jeden Fall zur großen Gruppe der Continuous Phase Modulation. So, wie schaut das im Wesentlichen aus? Ich habe hier meine Bitstrom, ich habe hier wieder 1, 2, 3 und so weiter. Hier meine Bitströme, wie wir das vorher hatten bei QPSK. Ja, nur bei QPSK hat man immer rechteckige Kurvenform. So, und jetzt habe ich da einen I- und einen Q-Kanal. Ja, das heißt, ich habe wieder hier eine Symboldauer, sind wieder 2 Bitdauer. Und ich verwende jetzt aber keine rechteckigen Kurvenformen, sondern ich verwende hier solche Übergänge hier, indem ich hier Anteile da drinnen habe von Sinus, Hüger und hier entsprechend diesem Kurvenverlauf hin. Das heißt, das ist wieder mein I-Bit hier, das ist ebenfalls mein I-Bit, das sind die ganzen ungeradzahligen und dann entsprechend habe ich hier wieder mit einem Offset von einer Bitdauer, genauso wie wir das bei Offset QPSK hatten hier, habe ich dann meine geradzahligen Bits drinnen oder meine Q-Bits drinnen. Ja, das heißt, die Symboldauer ist natürlich 1 durch die 0 und die Bitdauer ist natürlich 1 durch die Bitdauer. So, wenn ich die beiden jetzt zusammenführe zu einem MSK-Signal, dann sehen Sie hier, dass hier der zum Beispiel, müssen Sie jetzt aufpassen, wenn wir jetzt genau schauen, ich habe es hier durch diese Straffierung hier angedeutet, wie viele dieser Schwingungen sozusagen in einem Symbol jetzt drinnen sind. Vorher hatten wir schöne Verhältnisse, Symboldauer, Raster herunter und so weiter und das waren die Symbole, die hier entsprechend auftreten. So, Sie sehen hier noch Übergänge. Sie haben hier 4 drinnen, hier haben Sie wieder 4 drinnen, hier haben Sie dann 5 drinnen, die hören da genau auf, dann wieder 4, 4, 5 und so weiter drinnen. Ja, das heißt, es sind kontinuierliche Phasenübergänge, das heißt, es gibt hier keine Abrupte und alle hören dann entsprechend hier dann auf und Sie merken praktisch nicht, dass hier nur 4 Schwingungen da plötzlich 5 drinnen sind. Wenn Sie einfach nur so mit dem Auge hinschauen würden, würde Ihnen das höchstwahrscheinlich nicht auffallen. Ja? Daher habe ich es hier schraffiert dargestellt. Das heißt, wir haben hier Übergänge für das MSK-Signal drin, also das ist das Trägersignal hier, wo einmal 4 und einmal 5 Schwingungen drinnen sind. Ja? Und sie sind so gestaltet, dass es hier wieder weitergeht, zum Beispiel hier wieder in 4 übergeht oder so. Ja? Das heißt, es gibt hier keine Phasensprünge drinnen. Ja? Es gibt auch keinen einzigen Phasensprung da drinnen, sondern nur kontinuierliche Übergänge. Entsprechend dieser Verschleifung hier von den I- und den Q-Symbolen, die ich hier drinnen habe. Und damit darf ich natürlich erwarten, dass der Roll-Off viel, viel besser ist im Spektralbereich, das heißt die Nachbarkanalstörungen viel kleiner werden und natürlich habe ich noch immer hier konstante Einhüllende. Ja, das heißt, es ist ja optimal hier bezüglich Nicht-Linearität. So, hier ein paar Simulationen für bestimmte Datenbitfolge hier oder Symbolfolge hier drinnen. Das heißt, ich habe hier die momentanen Werte aufgeschrieben, das wäre 1, minus 1, minus 1, 1 und so weiter. Das heißt, Sie sehen hier auf der geraden Stücke hier entsprechend der Polarität ist dann entsprechend die Steigerung halt anders drin. So, wenn ich hier den Realteil mir anschaue, beziehungsweise den Imaginärteil, habe ich hier gleich eingezeichnet, dann sehen Sie halt diese Verläufe hier, diese Übergänge, die da stattfinden. Und dann entsprechend der rote hier ist der da. Und das kann man dann zusammensetzen auch zu einem anderen, also zum vollständigen MSK-Signal. So, die Betrachtung hier, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das ist wieder ähnlich hier wie beim Signalkonstellationsdiagramm. Wir können das als Amplitudenmodulation, Phasenmodulation und so weiter interpretieren. Hier das Minimum Shift Keying kann man ebenfalls wieder in mehrfachster Art und Weise interpretieren. Sie brauchen nicht alle Interpretationen zu kennen. Ich zeige Ihnen nur, wie man sie halt entsprechend darstellen kann. Das heißt, wir haben hier unser Signal, unser MSK-Signal, das ist das Kanalsignal oder das Sendesignal hier, hat hier bestimmte Koeffizienten A, N und B. Ja, das sind die Kanalsymbole, die wir auch vorher hatten, schon immer. So, und dann kommen die, die die Kurvenform machen. Das heißt, das, was hier rot geschrieben ist, ist das, was früher nicht vorhanden war. Das heißt, das macht jetzt die kontinuierlichen Phasenübergänge, also Sinus- und Cosinus-Anteile hier drinnen. Und das, was hier blau geschrieben ist, das ist der ursprüngliche Träger, den wir auch in allen anderen Bandpassmodulationen drinnen haben. Das heißt, wir haben jetzt einen Übergang hier, 2π oder π von t durch 2db oder das Symbol dauert t0 da drinnen steht. Ja, das heißt, ich kann mir dieses Signal jetzt vorstellen, entsprechend eine Continuous Phase Frequency Shift Keying. Ja, das heißt, sieht man vielleicht vorher besser in diesem Diagramm hier. Also Continuous Phase Frequency Shift Keying und sinusförmige Symbolgewicht. Das heißt, ich kann da hier sozusagen hier das interpretieren und sage, das ist ein normales Offset-QPSK-System durch die Multiplikation mit den roten Anteilen entsprechend ihrem Q-Kanal und das hier sinusförmige Gewichte dazu gekommen ja, für ein normales Offset-QPSK-System. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, die ich hier habe, entweder mit den A- und B-Ends oder entsprechend mit den Sinus- und den Kosinus-Anteilen. So, das Phasendiagramm hier zeigt, der Zeiger bewegt sich innerhalb einer Bitdauer mit konstanter Winkelgeschwindigkeit. Ja, das heißt, von einem Punkt zu einem anderen Punkt hier bewegt er sich immer mit konstanter Geschwindigkeit. Das heißt, es gibt eigentlich keine direkte Zuordnung mehr von irgendwelchen Punkten hier, weil sie nicht abrupt angesprungen werden, sondern weil es Übergänge dazwischen gibt, eben durch die Sinus- und Kosinusförmigen-Verläufe hier. Ja, das heißt, man kann sich dann überlegen, wie die A1 und B1 gestaltet sein müssen, ob der Zeiger jetzt gegen den Uhrzeiger oder nicht den Uhrzeiger, sondern auf die. Also das ist nicht besonders wichtig. Ja, das heißt, wichtig ist aber auf jeden Fall, dass dieser hier mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert. Warum? Wir werden dann später noch sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, hier einen bestimmten Übergangsverlauf hier darzustellen, wo keine konstante Winkelgeschwindigkeit gefordert ist, nämlich beim Eckachse. Ich muss es nicht vorwegnehmen. Es gibt noch eine letzte Interpretation hier für MSK, nämlich die für Binary Frequency Shift Keying. Das heißt, da kann man sich eine Formel dann überlegen, wie man mit den BKs, das sind die Infobits, durch die 4 dB, also zweimal Symbol da, plus einen konstanten Phasenterm da hinten, der nur Werte zwischen 0 und B annehmen darf, kann man dieses hier darstellen, die zwei Frequenzen, wobei die hier für DFSK zwei Frequenzen darstellen, wo die hin und her springen bei diesen beiden Frequenzen, wobei das einmal F0 plus 1 durch 4 dB ist und dann entsprechend einmal im Minus drinnen ist. Das heißt, man kann hier das MSK-Signal als ein DFSK-Signal und zwar in der ersten Nullstelle des roten Nulldiagramms interpretieren. Ja? Weil dort natürlich die Phase, die haben wir früher nicht, die erste Nullstelle haben wir früher nicht gebrauchen können, weil man sagt, man möchte sie ja inkohärent auswerten. Das heißt, erst ab der zweiten Nullstelle, Sonne und so weiter, haben wir hier diese Nullstelle benutzt, hier benutzt man die erste Nullstelle. Daher hat sie auch den Namen bekommen, Minimum Shift Key. Ja, ob das wirklich der wahre Grund ist, dass sie hier diesen Namen erhalten haben, weiß ich nicht, aber ich habe es in der Literatur gefunden. So, man kann hier noch differenzielles Precoding betreiben, das heißt, man nimmt das vorangegangene Bit zum Synchronisieren und als Phasenreferenz und kann hier das MSK noch als Fast Frequency Shift Keying verwenden. Ja? Oder interpretieren halt entsprechend. Also differenzielles Precoding und hier MSK-Modulation. Brauchen Sie im Wesentlichen nicht zu wissen, dass es hier differenzielles Precoding gibt. Diese Precoding-Verfahren haben wir in dieser Vorlesung sehr tiefmütterlich behandelt. So, die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, falls Sie mal ein Beispiel dazu oder irgendwas einmal ausrechnen möchten, ist hier auch die Bitfehlerwahrscheinlichkeit noch gegeben. In der Prüfung werden Sie es mit Sicherheit nicht brauchen.
Wenn der Zeiger im Phasendiagramm eine konstante Geschwindigkeit hat, dann kann ja nicht aus jedem Symbol zu jedem Symbol kommen innerhalb einer Symbolgabe,
oder? Ja, aber er hat beide Möglichkeiten von ihr und von der Q-Richtung. Ja, das heißt, er hat in beiden Möglichkeiten hier diese anzunehmen. Ja, wir haben jetzt versetzt immer um eine Bitdauer. Eine Bitdauer, den I- und den Q-Kanal. Ja. Entsprechend richtet sich dann halt dann der Phasendiagramm hier. Aber wichtig ist, dass es halt eine konstante Geschwindigkeit gibt. Ja. So, MSK. Wobei die Übergänge von einem zum anderen ist. MSK. Wir haben Serien zur Parallelwandlung. Wir haben hier unsere Kurvenform drinnen, das heißt da, wo es da gelb eingekastelt ist, das ist das, was der Unterschied ist zu Offset-QPSK. Ja? Das heißt da, wenn Sie das Gelbe weglassen und einfach die Linien durchzeichnen, haben Sie ganz normales Offset-QPSK. Ja? Das heißt, durch das Einführen hier einer bestimmten Übergangsverlaufs, einer Kurvenform hier drinnen, also keine rechteckige Kurvenform, und dann entsprechend oder auch verzögert hier diese andere, also Sinusverläufe hier. Da haben wir diesen hier und da haben wir den anderen hier. Da sehen Sie immer die Mitte als Referenz hier dargestellt. Dann haben Sie einmal dieses Signal, dann haben Sie einmal dieses Signal. Und in Summe haben Sie hier eine konstante Änderung des MSK-Signal drinnen. Ja, das heißt, das sind immer nur da drinnen, diese, wo der Träger hier eingesperrt ist. Und so haben wir unser MSK-Signal. Der Detektor ist wieder ähnlich aufgebaut wie bei Offset-QPSK mit der Einschränkung, dass es hier eben Übergänge gibt, also keine abrupten. Dann haben wir hier den Generator, der uns hier, der aus dem MSK eine Referenz erzeugt, dann haben wir wieder Sinus- und Cosinus-Komponente, wobei aber hier, das sind die Trägerkomponenten und das sind die Gewichte da vorne und mit denen dann sozusagen, ich brauche immer das Gleiche, um das Inprodukt zu bilden. Schau, was liegt in diesem Bereich hier drinnen und was liegt in diesem Bereich hier drinnen und dann entsprechend integriere ich aus hier immer über 2 mal dB Dauer, wobei hier von 0 bis 2 mal dB und hier von dB bis 3 mal dB. Genauso wie wir das bei Offset-QPSK hatten. Dann haben wir unsere Entscheidungen und da wird wieder der serielle Strom zusammengesetzt. So, ganz wichtig hier bei Spektren, natürlich das Amplitudenspektrum ist nicht besonders spektakulär. Das leistungsdichte Spektrum, das ist nur ein Darstellungsfehler, ja, da fehlt nichts dazwischen, ne? Das ist nur nicht durchgezeichnet hier. Da sehen Sie schon, also mit freiem Auge kann man da kaum mehr was erkennen, also hat einen schönen Abfall hier und natürlich sieht man es dann viel besser in logarithmischer Darstellung, das heißt vom Maximum weg kann man hier in etwa minus 23, minus 24 dB an Nebenkeulen unterdrücken. Ja, das sind ungefähr 10 dB mehr, als wie viel Binary Phase Shift Key, muss in etwa minus 13 dB war, oder 13 dB Unterdrückung. So, das heißt, wir haben hier einen relativ schnellen Abfall. Ein bisschen besser sieht man das dann, wenn man beide übereinander zeichnet, also QPSK und MSK, dann sehen Sie hier den Unterschied, also das da ist unser QPSK-System und das ist unser MSK-System. Das heißt, wir haben schon einen gigantischen Abfall eigentlich hier zu den Nebenkeulen hier hin. Ja, und Sie sehen aber auch hier ein bisschen eine Verbreiterung da drinnen. Wir werden das noch einmal herauszeichnen, ein bisschen genauer. Hier sehen Sie sehr, sehr schön, das ging eher schlecht ab und das ging sehr, sehr gut ab und macht keine Nachbarkanalstörungen, wenn ich hier FDMA nehme für verschiedene Frequenzkanäle und die halt entsprechend zusammenstopple. Ja, das heißt, hier das leistungsdichte Spektrum schaut hier schön aus, eben aufgrund der starken Abfall mit 1.f. Also mehr als wie 1.f dafür. So, das heißt, hier haben wir es noch ein bisschen besser herausgezeichnet. Hier ist der Abstand zwischen zwei so Hügel oder zwei solchen Nullstellen ist 1 durch die Symboldauer oder 1 durch 2 mal dB. Und hier haben wir als Mittenfrequenz zum Beispiel F0 und hier haben wir die blauen Zipfel. Hier ist es immer plus minus 1 durch die Symboldauer. Hierher kommen vom QPSK-Signal und dann entsprechend etwas breiter. Hier haben wir von 3 durch 4 mal, also dividiert durch dB hier vom MSK-Signal. Also das MSK-Signal ist hier eine breitere Hauptquelle, also mehr Bandbreite, aber dafür einen relativ schnellen Abgang hier und schnellen Dämpfung oder starke Dämpfung hier in den Nebenkeulen drinnen. Ja, das ist nochmal dieselbe Darstellung, also im nicht-logarithmischen. Nicht logarithmische Taschen. So, kohärentes MSK-System. Schon Zeit für eine Pause? Ja? Gut, dann machen wir eine Pause. Ja.